Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Talk, dem Podcast von Immobilienmanager. Heute spreche ich mit Dr. Sebastian Geratz. Sebastian mit 2a wohlgemerkt, der seit Anfang des Jahres die Leitung der Dorniden-Niederlassung in Monheim am Rhein übernommen hat. Sebastian, deswegen auch mit 2a, ist gebürtiger Belgier und studierte an der Universität Hasselt Architektur. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter schloss er 2016 seine Promotion an der Fakultät für Architektur erfolgreich ab. 2016 ging er dann auch zu Landmarken, wo er verschiedene Funktionen durchlief und zuletzt als Prokurist die Leitung der Unit Quartiersentwicklung innehatte. Parallel zu dieser Verantwortung war Geratz für einige Jahre als Lehrbeauftragter im Lehr- und Forschungsgebiet Immobilienprojektentwicklung an der RWTH Aachen tätig. Wir sprachen unter anderem über moderne Quartiersentwicklung, die Rolle von seriellem Bauen und Wohnungsbaugenossenschaft und welchen Rat er jungen Menschen geben würde, die heute in die Immobilienwirtschaft einsteigen möchten und natürlich auch was besser ist, Pommes oder belgische Waffeln. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Geratz von der Dorniden-Gruppe. Schön, dass du mein Gast bist im Podcast.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sebastian mit 2a geschrieben, das ist die Besonderheit, denn du bist Belgier.
Ja, auch wenn man dir das gar nicht anhört. Kein Tippfehler, sondern tatsächlich die Schreibweise in Flandern in Belgien.
Sehr schön. Das heißt, deine Muttersprache ist holländisch, belgisch, ist das?
Oh Gott, Flämisch.
Flämisch. Flämisch.
Ja.
Und das Flämische, klär mich kurz auf, das ähnelt dem Holländischen, glaube ich, sehr.
Genau, oder? Das ist wie Niederländisch nur noch schöner.
Ich mag Niederländisch total gern. Ich habe es mal gelernt in der 10. Klasse. Und ich finde es total toll. Mein Lieblingswort ist bis heute Gereedschapskist. Ja, ich liebe dieses Wort.
Ja, ist auch ein schönes Wort. Ja, sehr schön.
Ich finde es ein sehr schönes Wort. Deswegen fangen wir mal mit den leichten Entweder-Oder-Fragen an. Wie sieht für dich eigentlich so ein gelungenes Wochenende aus? Ist das in Belgien oder ist das in Deutschland?
Das findet tatsächlich in der Euregio statt. Ich wohne in Aachen, also ganz in der Nähe zu Belgien und den Niederlanden. Und ein gelungenes Wochenende umfasst Zeit für Frühstück, Zeit für die Familie und gerne auch den Blick über die Grenze, also ein Ausflug nach Maastricht, nach Lüttich. Das sind die Dinge, die wir in der Region sehr gerne machen und die natürlich am Wochenende dann auch stattfinden können.
Hast du eine belgische Lieblingsstadt?
Antwerpen.
Antwerpen, okay. Ich selbst war mal in Brügge, fand ich super schön, aber auch super touristisch, muss man dazu natürlich sagen, mittlerweile.
Ja, ne? Ich kann eine Reise nach Antwerpen oder Gent, Brüssel, Lüttich, also in viele Städte empfehlen. Brügge gehört definitiv auch dazu, ist aber dann die wirklich touristischste Variante.
Mhm, absolut. Deswegen muss ich natürlich jetzt eine fiese Frage stellen, Pommes oder Waffeln?
Ganz, ganz schwer, aber tendenziell immer die Pommes und gerne auch zu jeder Tageszeit.
Und ein besonderes Topping? Gibt es da so ein special belgisches Topping?
Ich bin da nicht so verrückt unterwegs. Einfach nur Mayonnaise.
Okay, ich habe so ein holländisches Topping für mich entdeckt. Das ist diese Mayonnaise mit den Zwiebeln drin.
Ja, ist das diese Joppi-Sauce?
Ja, diese Joppi-Soße. Die kann ich nur empfehlen. Sehr lecker, ehrlich gesagt.
Ja, die ist auch gut, das stimmt.
Und die letzte Frage. Du bist Architekt. Entwerf mir mal bitte dein Traumhaus. Was muss das unbedingt haben?
Ich würde bloß kein neues Haus entwerfen, sondern mich reißen bestehende Objekte am ehesten als Ort, wo ich persönlich gerne wohne. Und mein Traum und der auch meiner Frau ist es, irgendwann es wieder in so ein Gründerzeitviertel in Aachen zu schaffen und in einem Haus zu wohnen mit richtig hohen Decken. Das sind Dinge, die ich richtig cool finde.
Und hat das dann ein besonderes Feature oder ist es wirklich dieses alte Flair, was du da besonders magst?
Ja, einfach nur dieses alte Flair, tatsächlich.
Jetzt bist du als Architekt beim Projektentwickler. War das schon immer dein Ziel oder war das die Notlösung?
Es war weder das Ziel noch eine Notlösung. Schon als Kind habe ich in diese klassischen Freundebücher reingeschrieben. Ich will unbedingt Architekt werden. Und ich habe tatsächlich bis zum Master im Architekturstudium gebraucht, um festzustellen, dass ich vieles werden will, aber kein klassischer Architekt. Was ich immer noch mache und was mich umtreibt, ist irgendwie das Gestalten, das Projizieren von Ideen in eine Zukunft und die auch wirklich zu realisieren und erleben zu können. Und diese Kombination mit den unternehmerischen Aspekten, das ist das, was mir so zum Ende des Studiums aufgefallen ist, dass mich das wirklich umtreibt und dass das eine Richtung ist, die ich so sukzessive bewandern will. Und so bin ich dann peu à peu in der Branche gelandet und auch beim jetzigen Arbeitgeber quasi.
Ähnlich wie du den persönlichen Wandel vollzogen hast, vollzieht auch die Branche einen Wandel und jeder Projektentwickler vollzieht den Wandel, den habt ihr schon vollzogen. Wie konkret sieht dieser Wandel bei euch als Entwickler aus, vor allen Dingen, wenn es um die Produktstrategie geht?
Also wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist klar, dass man permanent reagieren muss und das macht eigentlich die Aufgabe ja auch spannend, umzugehen mit Krisen, umzugehen mit Veränderungen wie Corona oder jetzt auch wirtschaftliche Veränderungen verlangen, dass wir Dinge neu denken und was wir als Donidengruppe aus meiner Sicht extrem gut können, ist so die Ebene des Hauses zu übersteigen und auf Quartiersebene einzusteigen und zu überlegen, was sind Orte, in denen Menschen langfristig wohnen können, Menschen in allen Generationen, welche Produkte, welche Typologien bedarf es im Innenraum, aber auch in den öffentlichen Flächen. Und das ist etwas, was ja die Donidengruppe wirklich ganzheitlich extrem gut hinbekommt und das macht uns auch zu einem wirklich robusten Player, jetzt auch in Krisenzeiten, der sein Kerngeschäft wirklich ja mit standardisierten Produkten voll im Griff hat und kombiniert mit den Dingen, die wir einfach brauchen, wie gute öffentliche Räume und so weiter und so fort. Das gelingt uns gerade sehr, sehr gut.
Wie genau sieht eigentlich so ein Produktweiterentwicklungsprozess bei einem Entwickler aus? Also macht ihr das auf Umfragen, lest ihr Zeitungen? Wie setzt ihr euch zusammen und sagt, okay, das ist der Weg für ein zukünftiges Produkt?
Es gibt nicht den einen standardisierten Prozess, aber was wir tatsächlich tun, ist ganz genau hinhören. Unser Kerngeschäft lebt davon, dass wir verstehen, was unsere späteren Nutzer, die viel Geld und viel Zeit investieren in den Erwerb einer Immobilie, dass wir die wirklich in Gänze verstehen und verinnerlichen, wo da die Bedarfe liegen. Und hinzu kommt, haben wir natürlich die total wirtschaftliche Komponente fest im Blick, aber auch gestalterische Aspekte. Und die Dinge, ja, fließen zusammen und führen dazu, dass wir Produkte, wie wir sie haben, weiterentwickeln oder neu entwickeln. Das heißt, wir versuchen, die Standardisierung fortzusetzen, aber auch in der Typologie Änderungen vorzunehmen. Wir kennen die Reihenhäuser zum Beispiel mit den durchlaufenden Dächern und uns treibt gerade um auf einer gestalterischen Ebene, wie wir gegebenenfalls mit giebelständigen Häusern umgehen können, bei denen wir die Dächer sozusagen 90 Grad drehen und dadurch ja kleine Dinge wie eine viel bessere Adressbildung nochmal hinbekommen, innen nochmal ein anderes Wohngefühl. Also da sind wir wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen unterwegs, um einfach die Produkte sukzessive anzupassen, städtebaulich besser zu machen, wirtschaftlich besser zu machen und auch immer nochmal besser zu schauen, wie können sie den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen.
Jetzt ist so ein bisschen Resilienz und Zukunftsfähigkeit das Stichwort der Branche. Welche Ansätze verfolgt ihr besonders bei euren Wohnquartieren, um diese langfristig resilient und marktfähig zu halten auch?
Ja, dann muss man wirklich auf den Quartiersmaßstab gehen und schauen, wie so eine grundsätzliche Entwicklung aussehen kann. Also dann würde ich immer versuchen, nicht nur auf das Produkt, sondern auch auf den Prozess zu schauen. Also erstmal ist die Frage, mit wem muss man in den Austausch gehen, um genau das, was du gerade ansprichst, hinzubekommen. Und dafür brauchen wir einen Austausch mit der lokalen Verwaltung, mit der Politik und mit der Nachbarschaft, um einfach zu verstehen, wie sind die Bedürfnisse heute und wie können die sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und das versuchen wir wirklich besonders bei größeren Projekten in den Blick zu nehmen, da Formate aufzusetzen. Zuletzt haben wir zum Beispiel in Erftstadt Workshops organisiert zum Thema Street Design. Also wir blicken einmal auf die Häuserebene, aber vor allem auf den öffentlichen Raum. Und wenn man in die Zukunft blickt und das im Moment ja dann auch kritisch tun muss, die Gesamtlage ist ja eher bedrückend. Da versuchen wir ja in kleinen Orte zu schaffen, bei denen die Leute auch nochmal aus ihrem Haus heraustreten, wo sie aufeinandertreffen und in den Dialog kommen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, um grundsätzlich einfach resiliente Orte zu schaffen. Und das kombinieren wir einfach ja, mit idealerweise keinen zu monotonen Strukturen, mit durchmischten Typologien. Also wir standardisieren unsere Häuser, aber versuchen natürlich die verschiedenen Produkte in unseren Quartieren zu kombinieren. Und die Mischung macht es dann. Und dadurch gelingt es uns, ja, Quartiere auf den Weg zu bringen, die langfristig einfach standhaft sind.
Also eine Mischung aus Standardisierung des Produktes und Individualisierung der Umgebung und des jeweiligen Standorts wahrscheinlich dann, ne?
Ist genau der Punkt, das ist auch genau die Herausforderung der aktuellen Zeit. Also rein wirtschaftlich müssen wir auf diese Standardisierung setzen. Das bedeutet aber im Quartiersmaßstab überhaupt nicht, dass man nicht individuell und mit einem Bezug zum Ort und lokalen Bedürfnissen arbeiten kann. Und das in Einklang zu bringen, auf Grundstücksebene, auf Projektebene, das ist das, was richtig Freude bereitet, aber auch gleichzeitig die größte Herausforderung ist.
Wie standardisiert ihr heute so ein Produkt? Ich bin demnächst auf der BIM World und BIM ist so ein großes Thema, was ja in den letzten Jahren so immer mehr kam. Trotzdem wirkt es noch relativ abstrakt, dieses
Ja.
digitale Bauen und digitale Baumanagement. Welche Rolle spielt das bei euch?
Also Digitalisierung spielt eine große, große Rolle. Grundsätzlich ist meine Wahrnehmung, dass wir aber in der Immobilienbranche an sich deutlich hinterherhängen. Also wenn ich mich auf LinkedIn oder in Zeitungen umschaue, wie andere Branchen voranschreiten, dann sehe ich für die Branche und auch für die Dornigen-Gruppe noch einen riesen, riesen Hebel. Nicht nur was die Produkte betrifft, sondern auch was die Prozesse, das interne Arbeiten und so weiter betrifft. Das ist etwas, wo wir uns riesig drauf freuen. Wir sind total dran, die Leute jetzt erstmal zu sensibilisieren. Umarmt diese Veränderung, nehmt sie an und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Aber den Blick so in die Glaskugel würde ich gar nicht wagen. Irgendwie habe ich noch kein Gespür dafür, wo die Reise hingeht, aber es wird wild, glaube ich.
Gibt es da gefühlt von außen, gibt es immer zwei Wege. Entweder ich entwickle alles selbst, binde ganz viele Startups an mich dran oder kaufe mich selbst ein oder ich mache das halt über externe Dienstleister. Gibt es für euch da schon einen Weg?
Wir haben externe Dienstleister, die uns helfen, eine eigene Welt zu bauen. Also wir brauchen das Wissen von außen, von Leuten, die auch an anderen Stellen unterwegs sind, um für die Dorniden eigene Tools zu entwickeln. Nicht nur in Bezug auf das Bauen, sondern auch was die Überwachung der Liquidität und viele, viele andere Dinge betrifft. Da setzen wir voll auf das Thema Digitalisierung, damit wir sozusagen tagesaktuell genau wissen, wo wir in unseren Projekten stehen und wie wir dann ja in guten und schlechten Zeiten reagieren müssen. Das ist ein Riesenhebel und den haben wir fest im Blick.
Jetzt spielt offensichtlich bei Standardisierung und Effizienz, die auch dahinter steckt, das serielle Bauen eine offensichtliche Schlüsselrolle. Bei euch nehme ich das auch an. Wie könnt ihr quasi diesen Mittelweg gehen aus industrieller Effizienz und architektonischem Anspruch? Also diese Sorge vor, da entstehen halt Legebatterien am Fließband und
Ja.
gar kein individueller Anspruch mehr. Würdest du dem entgegnen?
Ich verstehe die Sorge und die Sorge ist auch berechtigt. Und da kommen wir wieder an den Quartiersmaßstab an. Also man kann serielle Produkte entwickeln. Bei uns ist das zum Beispiel in der Produktlinie der Pfisterhäuser. Das sind unsere bezahlbaren Reihenhäuser. Da haben wir die verschiedene Größenordnung. Wir können mit verschiedenen Ausstattungslinien arbeiten, aber müssen das wirklich ja sehr, sehr eng zusammen schnüren, weil die Flexibilität hinten raus fehlt oder dann schnell in eine Richtung geht, die Leistbarkeit für die Familien, die diese Häuser erwerben sollen, einfach nicht mehr gewährleistet. Und damit das Ganze nicht ausartet auf einem Quartiersmaßstab oder gerade auf einem Städtchenmaßstab, müssen wir halt schauen, dass wir ja schon was die städtebaulichen Konzepte betrifft, die Dinge so konfigurieren, dass es doch ja im Erscheinungsbild luftige Umgebungen sind, bei denen man ja, wenn man die Freunde einlädt, schon auch ganz klar kommunizieren kann, ich wohne da und da und dass die Freunde nicht bei der Nachbartür landen. Das kann man machen, indem man ja die kleinen Eingriffe in den Städtebau einfach sehr, sehr früh fest im Blick hat, die Adressbildung im Blick hat, die Grünräume, die Freiräume im Blick hat. Diese Kombination braucht man zwingend, um genau den Ausgleich zu schaffen zu dem, was du gerade sagtest, damit das Ganze nicht in eine Monotomie kippt, die jetzt keiner will und die auch langfristig keiner braucht.
Jetzt brauchen wir alle dringend Wohnraum. Wir kennen alle die Zahlen. Gerade gestern auch noch festgestellt, dass wir offensichtlich kein Baugenehmigungsproblem haben, sondern eher ein Fertigstellungsproblem. Wo ist für dich der Engpass bei diesem ganzen Konglomerat aus seriellen Fertigungen, Baukosten, Exit-Strategien und Co.?
Ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, so eine Frage zu beantworten und da irgendwie an der richtigen Stelle irgendwie den Finger in die Wunde zu legen. Mir fällt grundsätzlich auf, einfach in meinem Alltag, mit den vielen externen Partnern, den Städten und Kommunen, Politik, Verwaltung auf allen Ebenen, dass uns den notwendige Pragmatismus abhanden gekommen ist, um einfach zielorientiert Dinge voranzutreiben. Also wir haben Leitlinien über Leitlinien, Richtlinien, DIN-Normen, die das Bauen kompliziert machen. Es ist nicht so, dass es nicht mehr handelbar ist, aber die führen natürlich zu Kostensteigerungen. Dann brauchen wir wiederum Förderungen, um das Ganze auszugleichen. Und dadurch wird der Prozess einfach zu lang, er wird zu kompliziert. Das ist sozusagen auf Bundesebene schon der Fall und das bricht sich halt runter bis auf die Kommunen, wo wir unzählige Interessen haben, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, die alle von tollen Menschen vertreten werden. Aber diese Dinge zusammenzubringen, so zum Beispiel eine Abstimmung mit einer Verwaltung, solche Riesenapparate, wo jemand dann zuständig ist für Naturthemen, jemand zuständig ist für den Brandschutz und so weiter und so fort, da ist noch hinzubekommen, dass uns jemand durch den Prozess dirigiert und wir gemeinsam zügig Lösungen entwickeln, das gelingt nicht mehr, weil die Komplexität einfach zu groß geworden ist.
Wir haben ein bürokratisches Monster aufgebaut, muss man ehrlich sagen. Trotzdem versucht man ja an der Deregulierungsschraube zu drehen. Glaubst du, dass wir deregulieren können?
Ich finde das alles super Ansätze, wichtige Ansätze, und es zeigt auch, dass wir den Willen haben, Dinge zu verändern. Aber wenn man zum Beispiel auf einen Bauturbo schaut, dann birgt er riesige Chancen. Aber am Ende des Tages brauche ich natürlich Vertreter in den Kommunen, die sagen, wir nutzen ihn. Ja, wir packen es gemeinsam an. Und da, wo die Leute pragmatisch und schnell handeln und denken wollen, da gelingt das auch jetzt ohne Bauturbo. Sprechen jetzt mit Kommunen, die ganz klar signalisieren, ja, wenn wir jetzt hier in ein B-Plan-Verfahren einsteigen, wenn es gut läuft, dann dauert es 3 bis 4 Jahre. Dann sagen wir, okay, das scheint so der Schnitt zu sein. Es gibt aber auch jetzt schon Kommunen, die zusichern und auch nachweisen, dass sie das in einem Jahr hinbekommen. Dann brauche ich kein Bauturbo. Also am Ende des Tages braucht man die richtige Haltung in den Kommunen und auch die richtige Haltung bei den Projektentwicklern. Das muss man auch ganz klar sagen, dass auch wir oft Dinge fordern und dadurch natürlich Gegenreaktionen in den Verwaltungen auslösen, die jetzt, sagen wir mal, einem schnellen Prozess auch nicht gerade weiterhelfen. Also da müssen wir auf verschiedenen Ebenen und an allen Stellen irgendwie aufeinander zugehen, kompromissbereiter werden, aber vor allem auch gemeinsam pragmatischer werden, um die Dinge etwas zügiger voranzukriegen.
Von außen hat man immer den Eindruck, keiner hat mehr Lust auf die Risiken, die damit irgendwie verbunden sind. Jeder versucht halt die Risiken irgendwie abzuwägen, und man sieht jetzt schon die Anwälte, die sich so die Hände reiben und sagen, oh, da
So
wird es
ist
sehr
es.
viele Präzedenzfälle geben.
Ja.
Ja.
Wir leben in einer Welt, die offensichtlich auch viele Risiken birgt. Und das führt dazu, dass kaum noch einer die Verantwortung übernehmen will für gewisse Dinge. Und wenn zu viele Köche sozusagen mitarbeiten müssen, dann fehlen oft diejenigen, die dann einmal für alle oder im Einzelnen die Verantwortung übernehmen, damit die Dinge zügig vorangehen. Das soll jetzt nicht zu deprimierend klingen, weil offensichtlich schaffen wir es ja dann doch, viele richtig gute Projekte auf den Weg zu bringen. Auch das muss man sagen. Das gelingt nicht nur uns, das gelingt auch anderen, aber es wird zunehmend schwer, und es gibt auch Branchenteilnehmer, die einknicken. Und wir sind jetzt froh, dass es noch gelingt, und hoffen einfach auf gute Zeiten, sind zuversichtlich. Aber ja, etwas mehr Pragmatismus würde uns allen weiterhelfen.
Über genau so ein Projekt von euch reden wir gleich noch. Trotzdem vorher die Frage, ihr kooperiert auch mit Wohnungsbaugenossenschaften, weil die werden auch immer wieder als möglicher Rettungsanker des ganzen Wohnungsproblems gesehen. Was macht so eine Partnerschaft für euch aus? Warum macht ihr das?
Also es gibt das Thema Genossenschaften, kann man in verschiedene Richtungen denken. Also es gibt bestehende Baugenossenschaften, die auf uns zukommen, für die wir Gebäude planen und realisieren als Generalübernehmer. Und dann gibt es einen weiteren spannenden Weg in Bezug auf die Genossenschaften, den wir gerade sehr intensiv untersuchen. Da sind wir noch nicht im Ziel, aber sind schon einige Schritte gegangen. Dann geht es darum, auch tatsächlich mit Kommunen Genossenschaft zu gründen. Also zum Beispiel eine Kommune hat ein Grundstück und wir gründen gemeinsam eine Genossenschaft, und die Kommune bringt das Grundstück mit und wir wiederum das Know-how und auch die Fähigkeiten, um ein Gebäude zu realisieren. Und so können gemeinsam und partnerschaftlich Projekte entstehen. Und da sehen wir einen riesen Hebel drin. Als Alternative dazu gibt es auch noch weitere Wege, die man bewandern kann in Bezug auf die Genossenschaft, nämlich eher bewohnergetragene Modelle, bei denen sogar die späteren Bewohner Teil der Genossenschaft werden. Dafür gibt es dann eine gewisse Förderkulisse, und alles führt dazu, dass man vielleicht eher zusammenrückt mit den Bewohnern oder mit den Kommunen und einfach nochmal andere Modelle aufsetzt, andere Modelle der Zusammenarbeit, andere Modelle, um das Ganze wirtschaftlich zu denken, die auch zu mehr Gemeinschaft im Projekt an sich führen. Das sieht man einfach bei realisierten Beispielen, und so würden wir es auch voranbringen wollen, dass Gemeinschaftsflächen und so weiter entstehen. Also da, wo gemeinschaftlich gedacht wird, entstehen auch gemeinsame Projekte und gemeinsame Räume innen und außen, die ja dazu beitragen werden, dass das Wohnen irgendwie nochmal eine andere Qualität bekommt. Und das dann auch wieder in der Durchmischung mit einem ganz klassischen Quartier ist auch wieder so ein Baustein, der dazu führen wird, dass, wenn das Ganze seriell geplant ist, es dann doch sehr, sehr lebenswert wird und auch alternative Arten des Wohnens ermöglicht.
Ist das für dich ein Konzept, was sich zukünftig durchsetzen wird? Also anders gefragt, wie groß schätzt du den Marktanteil, den zukünftig solche Kooperationen haben werden?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Riesenmarkt ist. Den brauchen wir auch nicht, sondern das ist ein wichtiger Baustein, und wir müssen einfach auf verschiedene Alternativen setzen, die auch zwischen dem irgendwo sich zwischen dem Mieten und dem Klassenkaufen ansiedeln. Man merkt ja, dass beide Ebenen unter Druck sind und das ist einfach ein Baustein, bei dem ich jetzt nicht klar sagen kann, ich würde dem so und den direkten Wert mitgeben. Aber das ist etwas, was man untersuchen muss und was man auch einfach mal machen muss. Und dann werden wir sehen, wie weit man es ausrollen kann. Aber in der Durchmischung für unsere Quartiere, für unsere Produkte, für unsere Zusammenarbeit in der Städte ist ein wichtiger Baustein, der ausgerollt wird.
Wer an Wohnquartiere denkt, der denkt auch an Stadtentwicklung und der denkt vielleicht auch an Nachhaltigkeit, weil das muss ja auch irgendwie nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nachhaltig sein. Ihr habt da mit dem Klimaquartier ein Zeichen gesetzt. Was genau ist das Zeichen, was ihr mit dem Klimaquartier setzen wollt?
Ja, da können wir tatsächlich anknüpfen an das, was wir eben schon besprochen haben. Das ist auch wirklich ein Projekt, auf das wir extrem, extrem stolz sind. Das ist ein Klimaquartier. Klimaquartier NRW ist die tatsächliche Auszeichnung, das wir in Erftstadt-Bliesheim entwickeln. Das ist ein Projekt mit circa 250 Wohneinheiten, Geschosswohnungsbau, Einfamilienhäuser. Und wir platzieren da unsere seriell geplanten Produkte. Und das kann man ja offen sagen, dass das Neubau und das Anschneiden von Grünflächen kritisch gesehen wird. Und hier zeigen wir, dass wenn man das Ganze aber kombiniert mit weiteren Bausteinen wie ein riesen Solarfeld, Solardächer natürlich, gute öffentliche Räume, dass man dann trotzdem gelingt, auf einer Ebene der Klimafreundlichkeit wirklich, wirklich neue Standards zu setzen. Und das gelingt uns da extrem gut und wird auch so wahrgenommen. Und das freut uns extrem, dass wir da die Auszeichnung auch für bekommen haben und nachweisen können, dass ja Nachhaltigkeit vor allem auch nochmal mehrere Dimensionen hat. Also wir können auf die ökologische Nachhaltigkeit schauen. Da haben wir einen riesen Hebel, wenn wir natürlich so ein Solarfeld mit einplanen. Aber es gibt auch die Ebene der sozialen Nachhaltigkeit und der ökonomischen Nachhaltigkeit. Das Ganze muss leistbar bleiben für diejenigen, die unsere Räume später nutzen wollen. Wir wollen aber auch soziale Interaktionen anregen, schon im Prozess, während des Entwerfens, indem wir Workshops organisieren und Menschen zusammenbringen, um die besten Lösungen zu finden. Aber vor allem im späteren Quartier, was ja jahrzehntelang funktionieren soll, schaffen wir diese Räume der Begegnung und das in Kombination mit dieser Standardisierung, die wir auf Produktebene vorantreiben, dass das gelingt und auch ja so ausgezeichnet wird, das macht uns richtig stolz, dass wir das vor allem in so Krisenzeiten irgendwie auf die Beine gestellt bekommen.
Ist das eine Blaupause, die ihr pauschal auch auf andere Gemeinden übertragen könntet, oder gibt es besondere Herausforderungen, die das besonders in Erftstadt mit sich bringt?
Nein, das ist für uns ist das tatsächlich eine Blaupause. Wir schauen auch jetzt schon auf Folgequartieren in anderen Städten. Und wenn etwas an einer Stelle gut funktioniert, dann bedeutet das nicht, dass man es eins zu eins kopieren kann. Aber das motiviert uns gerade extrem, schon in laufenden Projekten, aber auch in der Akquisition von neuen Grundstücken mit in den Blick zu nehmen, ob wir irgendwo einen Hebel finden, dass man sagt, größere Grundstücksteile sind nicht bebaubar, weil wir dann Abstandsflächen zu einer Autobahn oder sowas einhalten müssen, darüber kreativ und anders nachzudenken, um auf Ebene der Nachhaltigkeit einen Sprung nach vorne hinzubekommen. Das werden wir definitiv machen. Also wir werden die Dinge nicht von A nach B kopieren. Das klappt vielleicht auf Häuserebene, aber niemals im Quartiersmaßstab. Aber die konzeptionellen Gedanken, die beflügeln uns gerade total und werden auch in anderen Quartieren definitiv weiter eingesetzt.
Vielleicht für diejenigen, die nicht aus dem Rheinland kommt, Erftstadt liegt im Westen von Köln. Ja, jeder, der vielleicht Schloss Gümnich und die Kelly-Familie kennt, weiß ungefähr, wo das liegt. Ja.
Genau.
Was sind da aber das, nimm uns mal mit in so eine Planung, was sind die besonderen technischen und auch die organisatorischen Herausforderungen, wenn man an so ein Klimaquartier rangeht? Also nimm uns mal mit in den Maschinenraum bei euch.
Es gibt sehr viele Dimensionen und es gibt einen großen Maschinenraum und den begeben wir uns über Jahre hinweg, um so ein Quartier auf die Beine zu stellen, weil wir auch hier klassischerweise ein B-Plan-Verfahren durchlaufen. Aber die Bausteine, die wir haben, sind einfach die nachhaltigen Produkte an sich, die wir dann nochmal kombinieren mit klassischen Dingen und da betreten wir jetzt auch kein Neuland, ne? Carsharing und so weiter, Solar auf den Dächern, Heizzentralen, aber an dieser Stelle, und das ist wirklich besonders, ja, an einem großen Solarfeld kombinieren. Ich glaube, es ist drei Fußballfelder groß, bei dem ja einfach Energie erzeugt wird, von dem die Bewohner vor Ort lokal direkt profitieren werden. Und das sind Bausteine, die wir mit ja, den Bausteinen dem Umgang mit Regen, Wasser und so weiter kombinieren und dann aber auch ja, weiter vorantreiben und schauen, wie gelingt es wirklich bis auf Ebene des Straßendesigns, die Dinge so umzusetzen, dass es wirklich lebenswerte Räume werden, die halt nicht so monoton werden, wie viele es befürchten. Und solche Workshops setzen wir dann auf, die versucht man so während des B-Plan-Verfahrens einzusetzen. Wir haben auch einen Innovationstreiber, nenne ich es mal, bei uns in der Firma, der sozusagen von der Seitenlinie mit reinschaut und wirklich permanent darauf achtet, dass wir in unseren Quartieren ja die Innovation möglichst fest im Blick haben, die Wirtschaftlichkeit nicht verlieren und schauen, dass wir die Impulse reinkriegen, die Stadt abholen und uns einfach auf realisierbare Lösungen einigen, weil nichts ist schlimmer, als irgendwas rauszuposaunen und Bilder an die Wand zu malen, die man nachher nicht einhalten und umsetzen kann. Und das versuchen wir einfach ja hier intern im richtigen Sparring mit den Projektentwicklern, den Innovationstreibern und so weiter hinzubekommen und dann sehr, sehr schnell in den Dialog zu gehen mit den Verwaltungen, die ja auch ihre Rahmenbedingungen haben, die mit einfließen müssen.
Jetzt ist Nachhaltigkeit ja alles toll. Ich meine, das Klimaziel von 1,5 Grad wurde ja gestern, glaube ich, propagiert, dass wir das schon nicht mehr schaffen. Wir freuen uns aber alle über Nachhaltigkeit, aber kosten darf es ja bitte nichts, sowohl den Mieter als auch den Investor. Wie verändert so das Thema Nachhaltigkeit eure ökonomische Kalkulation auch bei dem Entwickler?
Ja, es spielt eine sehr, sehr große Rolle und ganz klar ist, dass wir in den frühen Phasen in die Entwicklung, aber auch was die Realisierung betrifft, investieren müssen, damit hinten raus Produkte entstehen, die in Bezug auf die Nebenkosten einfach verlässlich und bezahlbarer sind. Und das trägt dann langfristig zu einer größeren Bezahlbarkeit und Verlässlichkeit unserer Projekte ein. Und spätestens in dem Schritt profitieren die Nutzer und profitiert der Planet sozusagen, indem die Dinge nachhaltig, also ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig werden. Und das ist so der Balanceakt, aber es erfordert immer eine erhöhte Investition in der ganz, ganz frühen Phase. Und vor der kann man sich und darf man sich nicht drücken.
Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über Regulatorik und über Verwaltung gesprochen. Trotzdem gibt es so zwei, drei konkrete Punkte, die du bei dir bei so einem Projekt vielleicht anders wünschen würdest, damit die regulatorischen Rahmenbedingungen besser ablaufen. Also vielleicht ein Beispiel, die Baugenehmigung sollte schneller erfolgen. Oder muss es unbedingt fünf Gutachten für wildlebende Fledermäuse sein?
Ganz schwer, das auf ein, zwei, drei Sachen runterzubrechen. Das ist auch von Standort zu Standort total unterschiedlich. Das ist wirklich in jedem Projekt fallen einem Dinge auf, die man noch mal anders hätte machen können. Ich würde da eher anknüpfen bei dem, was ich eben gesagt habe. Wir müssen da gemeinsam uns schneller, ehrlicher miteinander umgehen, was die Anforderungen an sich betrifft und daraus klare Ziele ableiten, gemeinsam mit der Politik Zielbeschlüsse fassen, gemeinsam vereinbaren, wie sieht der Prozess aus, um ein Ergebnis zu erreichen. Also ich bin da eher auf der Ebene der Kommunikation und des Miteinanders, da sehe ich den Hebel eher als in den regulatorischen Feinheiten. Dafür bin ich vielleicht auch in meinem Alltag zu weit von den Projekten entfernt, aber was sozusagen mit Blick auf die Teams, die hier arbeiten, dann auffällt, ist es, dass es am Ende des Tages zu oft dann genauen Ansprechpartnern und klaren Leitplanken und einer guten Kommunikation scheitert. Und wie gesagt, das ist mir wirklich, wirklich wichtig, das zu betonen. Da schaue ich nicht nur Richtung Politik oder Verwaltung, sondern auch wirklich auf uns als Immobilienbranche. Wir sind ziemlich gut da drin, als Beispiel über Jahre weniger gefördertes Wohnen zu fordern. Dann wird es festgesetzt in den B-Plänen, was die Quote ist. Und ein paar Jahre später wieder festzustellen, eigentlich wollen wir die Quote übererfüllen, weil die Wirtschaftlichkeit des frei finanzierten Geschosswohnungsbaus funktioniert nicht mehr. Dann wollen wir wieder, geht es wieder in die andere Richtung, dass die Verwaltung da auch nicht immer mit unserer Geschwindigkeit hinterherkommen, während auch wir natürlich gute Gründe haben, ist einfach verständlich. Und da fehlt es irgendwie an Austausch, auch über die Projekte hinaus, um sich zu verstehen und auf Augenhöhe Dinge voranzutreiben. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen, eher da als in den regulatorischen Details.
gegenseitiges Verständnis zu wecken. Das war schon immer gut, wenn die Branche in Schwierigkeiten war, nach der Politik zu schreien, ja, obwohl jeder weiß, dass man auch gutes Geld verdienen kann in dieser Branche. Apropos gutes Geld, die Branche steckt seit mindestens 2 Jahren in einer tiefen Krise. Vor allen Dingen die Entwickler, machen wir uns nichts vor, ihr seid auch einer davon. Also ihr seid ein Entwickler, ihr seid nicht in der Krise, aber ihr seid ein Entwickler. Wie siehst du die großen Themen der nächsten 10 Jahre? Was glaubst du, kommt da auf uns als Branche zu?
Ich bin fest davon überzeugt, und das treibt uns auch als Dornin-Gruppe extrem um. Wenn wir auf den Neubau schauen, dann müssen wir uns halt permanent Gedanken machen, welche Flächen schneiden wir an. Also wir beschäftigen uns extrem viel mit Brownfields, ehemalig gewerblich genutzten Arealen, die wir revitalisieren und die wir aufbereiten, um ja mit Neubau zu reagieren. Aber wenn ich jetzt mal richtig weit in die Zukunft schaue, glaube ich, dass wir das zwingend und sehr schnell. Zumindest wir als Dornin-Gruppe, gibt natürlich andere Akteure, die da schon eher verankert sind in dem Bereich, dass wir uns mehr mit Bestandsimmobilien auseinandersetzen müssen. Und das ist auch ein Thema, was wir als Dornin-Gruppe fest in den Blick nehmen für die nächsten Jahre. Wie können wir das Wissen, was wir aufgebaut haben, in unseren jetzigen Bereichen nutzen, um bestehende Wohnportfolien zu sanieren und zukunftstauglich zu machen? Und das ist etwas, was ja, was einfach wichtig ist, was im Kern schon nachhaltig ist und was auch wirtschaftlich gut funktionieren wird. Und das ist für mich eines der Zukunftsthemen, die wir als Branche in den Blick nehmen müssen und was wir als Dornin-Gruppe auch genauso tun werden.
Ging neulich durch die Presse, dass ja die Bundeswehr viele Standorte, die sie jetzt eigentlich schon abgegeben hat und daraus Wohnen entstehen sollte. In Düsseldorf gibt es ein Beispiel, was durch die Presse ging, jetzt wieder zurückbraucht, für zukünftige Planung. Seid ihr von so einem Projekt auch betroffen eigentlich?
Bei der Dornin-Gruppe sind wir davon nicht betroffen. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber sehr, sehr schönes Quartier mitentwickelt, die Luisenhöfe in Aachen. Und da war ein Bunker drin, der unter Denkmalschutz stand. Und wir haben uns über Jahre damit der Frage auseinandergesetzt, wie man diesen Bunker klug nachnutzen kann. Ich bin mal gespannt, was damit geschieht. Aber ansonsten hatte ich da jetzt keine direkten Berührungspunkte mit dem
Was sind
Thema.
für dich, wenn du auch aus der Entwicklerbrille jetzt bei Dorniden siehst, was sind dir so die größten Wachstumsfelder und auch die größten Wachstumsregionen?
Von den Regionen her, glaube ich, für die Dornin-Gruppe haben wir weiterhin Nordrhein-Westfalen mit Metropolen und dem Umland weiterhin fest im Blick. Ich glaube, das sind die Locations, wo wir uns besonders wohlfühlen. Und was die Produkte betrifft, konzentrieren wir uns im Moment sehr auf Einfamilienhäuser. Und das ist genau das, was in den letzten Jahren wirtschaftlich noch gut funktioniert hat, was offensichtlich zu für den Enderwerber leistbaren Ergebnissen geführt hat. Ich wünsche mir aber auf Ebene der Nachhaltigkeit im Sinne der Stadtentwicklung, dass es uns gemeinsam gelingt, den Geschosswohnungsbau wieder wirtschaftlicher darzustellen und dass wir da wieder tiefer einsteigen, um das Ganze mit unseren aktuellen seriell geplanten Einfamilienhäusern zu kombinieren. Und wie eben gesagt, sehe ich einen ganz, ganz großen Hebel, vielleicht auch den größten Hebel im Bestand und im Umgang mit Bestandsimmobilien.
Abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, siehst du die Dorniden-Gruppe stärker zukünftig im Sozialen, also stärker digital, stärker sozial oder stärker ökologisch aufgestellt? Oder vielleicht in allen drei Gebieten?
Ich wollte gerade sagen, also die Frage schreit nach einer Antwort von allem etwas.
Du
Ich
bist
glaube, wenn
Architekt,
man,
kein Anwalt, ja?
ja, ich glaube aber ernsthaft, wenn man auf diese verschiedenen Parameter schaut, dann ist jedem klar, dass man nichts davon wirklich ausblenden kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auf allen Ebenen irgendwie punkten müssen und weiter untersuchen müssen, was unsere kleinen Hebel sind, um die Dinge sozial, ökonomisch, ökologisch einfach so gut wie möglich zu realisieren und immer im Einklang mit dem jeweils anderen Teil. Also die Musik liegt im Zusammenspiel der verschiedenen Aspekte.
Ist das eine intrinsische Motivation oder wird das von euch, von euren Kunden herangetragen oder auch von euren Mitarbeitern, die das vielleicht sagen? Oder gibt es bei euch nur noch vegetarisches Essen in der Kantine? Oder diese Motivation zu diesem Trend, da hat man oftmals das Gefühl, das wird so von außen auferlegt, aber vielleicht kommt das ja tatsächlich auch von innen.
Also, da kann ich jetzt nur für die Dornin-Gruppe und auch für mich sprechen. Das ist total intrinsisch. Also, ich merke das besonders bei Martin Dornin, sozusagen dem Inhaber und das Gesicht der Firma. Das ist eine tiefe intrinsische Motivation, die Dinge nicht nur wirtschaftlich, sondern architektonisch, sozial, nachhaltig auf allen Ebenen so gut wie möglich hinzubekommen. Und das ist ein permanenter Kraftakt, der uns wirklich viel abverlangt, in jedem Projekt da die bestmögliche Lösung hinzubekommen. Und das gelingt nicht immer, aber es ist immer der Anspruch, das richtig gut hinzubekommen. Und das ist auch meine persönliche intrinsische Motivation, das wirklich zu schaffen. Und ich behaupte auch, dass das für einen großen Teil des Teams hier so stimmt, dass die Leute ja mit genau dieser gleichen DNA irgendwie unterwegs sind, das irgendwie in Einklang hinzubekommen für sich. Alle gestalten irgendwie neue Räume, gestalten damit ihre eigene Umwelt. Wir leben hier. Wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich an den Orten vorbei, wo wir Quartiere schaffen und entstehen lassen. Ich will einfach, dass es gut ist. Ich will einfach, dass es gut ist für mich und für die Leute, die da wohnen. Und dass das schwierig ist und mal besser und mal weniger gut gelingt, ist klar. Aber die Motivation ist immer da, das Beste rauszuholen.
Ein schöner Titel. Ich will einfach, dass es gut ist. Zwei Punkte habe ich noch. Jetzt, als ich studiert habe, wollten irgendwie 80% der Leute im Master am liebsten Entwickler werden, ja? Also keiner wollte irgendwas anderes, alle wollten irgendwie in die Projektentwicklung. Warum auch immer, ja?
Interessant.
Das Gefühl habe ich, dass es im Moment ein bisschen anders ist. Welchen Rat würdest du den jungen Menschen geben, die heute in die Immobilienentwicklung einsteigen wollen?
Also ich würde auf jeden Fall vielen Leuten raten, genau das zu tun, weil es erstmal so eine unfassbar spannende Branche und Umgebung ist, um sich auszutoben. Und den Rat, den ich Leuten mitgeben würde, ist, denkt ganzheitlich, bleibt kreativ. Und seid offen für Veränderung. Und ich glaube, wenn man so mit diesem Mindset an die Sachen rangeht ja, jedem und allen Herausforderungen irgendwie konstruktiv begegnet, dann kann da nicht viel schiefgehen.
Musst du als Architekt eigentlich deine Architektur ist für mich immer mit Kreativität verbunden. Muss man die Kreativität bei einem Entwickler, der ein, ich sage jetzt mal, ein standardisiertes Produkt macht, eigentlich irgendwie hinten runterfallen lassen oder wie kreativ kann man da sein?
Die Frage und auch die Sorge kann ich nachvollziehen, aber man kann das auf allen Ebenen wie verrückt ausleben. Das ist wirklich besonders. Also man meint, man steigt in ein Unternehmen ein mit standardisierten Produkten, aber die Standardisierung ist nie zu Ende. Weiter rumzuschrauben, wie man die Dinge nochmal verbessern kann, an den Fassaden rumzuspielen, an den Grundrissgestaltung oder was uns wirklich extreme Freude bereitet, dieses neue Grundstück bebaut oder unbebaut zu überlegen, wie man es gestalten kann. Da kann das Produkt so seriell sein, wie es nur will. Man muss immer kreativ an die Sache rangehen und das macht immer Freude und egal auf welcher Ebene oder in welchem Bereich man in der Projektentwicklung einsteigt, wer will, kann immer kreativ denken und wird seine Kreativität los oder kann sie permanent einsetzen. Auf einer planerischen Ebene, aber auch auf einer wirtschaftlichen und konzeptionellen Ebene. Also kreativ denken ist immer möglich und immer gewollt.
Meine letzte Frage, die ich immer stelle: Was wünschst du dir von Immobilienbranche und von der Politik?
Jetzt fange ich an, mich zu wiederholen.
Das macht gar nichts. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ja.
Wünsche mir, dass wir gemeinsam und uns gegenüber verlässlicher werden, besser kommunizieren, pragmatischer sind, offen sind für Veränderungen und ja, die Kreativität, die wir eben erwähnt haben, nicht zur Seite legen, sondern sie irgendwie nutzen, um eine gute Zukunft zu gestalten. Und dass wir einfach das Verständnis weiter schärfen, dass das auch nur gemeinsam gelingen kann. Und dass das auch nur gelingen kann, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und das ist nicht immer der Fall. Und daran müssen wir arbeiten, daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Und das ist, was ich mir für die Zukunft wünsche, weil wenn das nicht gelingt, dann haben wir einfach ein Problem.
Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank, lieber Sebastian, für das tolle Gespräch, wie ich finde. Ich habe jetzt voll Bock auf Waffeln und Pommes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei einer anderen Ausgabe nochmal wieder hören. Die können Sie übrigens bei Spotify oder auf www.immobilienmanager.de alle anhören. Völlig kostenlos. Es bringt Ihnen nur jede Menge Know-how. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal bei einem Event über den Weg laufen, vielleicht auf der MIPIM, vielleicht beim Immobilienmanager Award oder auch sonst irgendwo. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.